Ich habe durch den Absturz des MSCI World oder auch der gesamten Börse circa 10% meines Kapitals verloren.
Sagt Ben, der eigentlich anders heißt, aber hier in der Folge unter dem Namen Ben auftritt und der, seitdem er studiert, jeden Monat Geld in einen ETF investiert, in der Hoffnung, aus seinem Geld langsam und sicher mehr Geld zu machen und fürs Alter zu sparen. Denn genau das sollte mit einem ETF ja eigentlich möglich sein. So war zumindest das Versprechen. Oder etwa nicht?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Ann-Kathrin Beck und Burchon Kim.
Und damit hallo zu einer neuen Folge von What the Wirtschaft. Ich bin Ann-Kathrin.
Und ich bin Bo.
Wir schauen hier bei What the Wirtschaft ja immer auf die großen und kleinen Wirtschaftsthemen um uns herum. Und dieses Mal in einer aktuellen Folge, die extra eine Woche früher kommt als sonst.
Ja, weil dieses Thema auch brandaktuell ist, kleiner Hinweis hier schon mal, es geht für uns in die USA.
Ja, zumindest imaginär. Wir stellen nämlich ETFs, bei denen es ja gerade ziemlich rauf und runter geht, wie zum Beispiel beim MSCI World, mal ordentlich auf den Prüfstand.
Rund um die Welt haben ja Sparerinnen und Sparer auf ETFs gesetzt, haben über Jahrzehnte zusammen Milliarden investiert, in der Hoffnung, aus ihrem Geld mehr Geld zu machen. Und eine ganze Zeit lang hat das auch sicher funktioniert.
Die Betonung liegt auf sicher.
Aber gibt jetzt sicher nicht wenige, ich weiß nicht, ob es auch vielleicht auch auf euch zutrifft, die auf ihr Depot gucken und dabei eher das Gefühl haben, bin ich hier gerade irgendwie auf so ein großes Versprechen reingefallen oder irgendwas?
Denn im Moment erleben ETFs einen regelrechten Kursrutsch. Innerhalb weniger Tage wurde weltweit Vermögen vernichtet. So hat zum Beispiel der wohl größte und bekannteste ETF überhaupt, der MSCI World, innerhalb eines Monats fast 7% verloren. Zumindest Stand heute, Stand 20. März. Und damit so viel wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr.
What the fuck? Ich dachte, so ein ETF ist super sicher. Was geht da gerade ab?
Ja. Denkste, genau das klären wir jetzt und hier und heute in dieser Folge. Und egal, ob ihr selbst ETFs habt oder nicht oder vorhattet, irgendwann mal euer Geld in ETFs zu investieren, wir stellen das, was uns da jahrelang versprochen wurde, mal auf den Prüfstand. Okay. Alles auf Anfang. ETF, genauer gesagt Exchange Traded Funds, übersetzt also börsengehandelter Indexfonds, der anders als ein reiner Fonds nicht von einer Person gemanagt und zusammengestellt wird, sondern sozusagen einfach bereits bestehende Aktienindizes, wie zum Beispiel den DAX, den deutschen Aktienindex, in derselben Konstellation mit allen gelisteten Unternehmen nachbildet.
Deshalb ist so ein ETF in der Regel auch eine sogenannte passive Anlageform. Es gibt zwar auch aktive, aber in der Regel sitzt niemand dahinter, der die Zusammensetzung auswählt und das selbst zusammenstellt, sondern da wird einfach eins zu eins die Entwicklung eines anderen Indizes nachgebildet.
Genau, wobei es natürlich schon jemanden gibt, der sozusagen dahinter steht oder dahinter steckt. Das ist zum einen ein Finanzdienstleister, wie zum Beispiel die US-Firma MSCI, die quasi wie ein Architekt, so kann man sich das eigentlich vorstellen, den Index quasi zusammenstellt. Und dann gibt es zum anderen auch noch die ganz großen Fondsgesellschaften und ETF-Anbieter, wie zum Beispiel BlackRock iShares, Amundi, Xtrackers, um auch mal einen deutschen Anbieter zu nennen, und Vanguard. Und die muss man sich dann wiederum quasi wie Baufirmen vorstellen, die das, was MSCI da konzipiert hat, auch umsetzen und für jeden Einzelnen quasi investierbar machen. Und die überprüfen auch alle 3 Monate die Zusammensetzung der ETFs. Das heißt, alle 3 Monate kann mal ein neues Unternehmen in den ETF aufgenommen werden oder ein anderes wird abgestoßen und kommt raus. Also da kann permanent auch was passieren.
Anka, das klingt nach echt viel Arbeit, um ehrlich zu sein. Und einen ersten richtigen ETF, den gab es schon in den 1970er Jahren. Da war das aber noch ganz selten und auch eine richtige Sensation.
Ja, absolut. Und manche sprachen in dem Zusammenhang auch von einem Quantensprung bei der Geldanlage oder von einer Revolution für Privatanleger, weil Geldanlegen plötzlich vermeintlich leicht und vergleichsweise sicher war. Denn anders als bei einzelnen Aktien oder bei einem Fonds ist so ein ETF einfach wesentlich breiter gestreut.
Ich liebe ja diese blumigen Börsensprüche, also Revolution für Privatanleger, Quantensprung. Darunter machen sie es anscheinend nicht. Und deshalb haben in den vergangenen Jahren weltweit Menschen diesen ETFs ihr Geld anvertraut, haben manchmal ihr gesamtes Erspartes investiert, sodass 2023 weltweit insgesamt mehr als 11 Billionen US-Dollar in über 10.000 unterschiedlichen ETFs stecken. 11 Billionen, 11 Billionen, das übersteigt, sag ich dir ganz ehrlich, meine Vorstellungskraft komplett. Mal so als Vergleich, Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von in dem Fall gerade mal 4,5 Billionen US-Dollar.
Ja, kannst du dir nicht vorstellen. Das heißt, da steckt eine gigantisch große Summe in diesen ETFs, also Privatvermögen von einzelnen Menschen weltweit.
Ja, das Vertrauen der Menschen, das muss offensichtlich mehr als groß sein.
Absolut. Und man muss ja auch sagen, Finanzprofis an der Börse zum Beispiel, aber auch Banken, Neobroker und gefühlt alle Influencer, die es ja auch gibt. Finfluencer haben ja auch immer wieder damit geworben und betont, dass so ein ETF eben eine super sichere und gute Geldanlage sei und dass die Rendite, mal wieder so ein Begriff aus der Finanzbubble, der aber tatsächlich in dem Zusammenhang extrem wichtig ist, dass diese Entwicklung, also die Rendite, der Ertrag, also das, was eine Geldanlage in einem bestimmten Zeitraum bringt, bei einem ETF ziemlich hoch sei. Und tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel mal die Rendite des wohl bekanntesten ETFs, das MSCI World, anschaut, dann ist es schon erstaunlich.
Es gibt ja dieses sogenannte Rendite-Dreieck, das haben wir uns mal angeschaut. Wer zum Beispiel im Vergleich 2008 in den MSCI World investiert hat und 2024 das wieder verkauft hat, der hat im Schnitt eine jährliche Kursrendite von etwas mehr als so 11% erreicht. Mal im Vergleich, wer im selben Zeitraum auf zum Beispiel Aktien von Lufthansa gesetzt hätte, der hätte sogar 1,6% Verlust gemacht.
Ja, siehst du mal. Denn anders als bei einzelnen Aktien zum Beispiel, mit denen man ja Anteile an einem Unternehmen kauft und damit direkt in das Unternehmen investiert, bildet so ein ETF ja mehrere Aktien oder Indizes nach und fasst oft diejenigen Unternehmen zusammen, die an der Börse einfach am meisten wert sind. Und Tim Oechsner, Kapitalmarktexperte bei der Wertpapierbank Steubing AG, beschreibt das so.
Die ETFs basieren ja auf den Aktien, auf den Einzelaktien, also ein Korb von Einzelaktien, der zusammengefasst wird zu einem ETF. Und je nachdem, wie die Gewichtung der einzelnen Aktien in dem ETF ist, performt auch der entsprechende ETF.
Und bei den ganz großen ETFs, wie dem MSCI World, über den wir heute noch ein bisschen häufiger reden werden, wird, wie der Name schon sagt, die Wertentwicklung der größten und wertvollsten 1400 Unternehmen der Welt abgebildet. Also ziemlich divers und ziemlich breit gestreut.
Ja, das nenne ich mal viele Eier im Korb, ne?
Jo.
Und so ging es beim MSCI World in den vergangenen Jahren im Grunde immer nur bergauf. Allein seit seiner Gründung im Jahr 1970, also seitdem er vom US-amerikanischen Finanzdienstleister MSCI berechnet wird, hat er sich um sage und schreibe, halte ich fest, ver-60-facht. Klingt nach einem, sagen wir mal, erstmal ziemlich vielversprechenden, sicheren und, wie du gesagt hast, diversifizierten Investment.
Ja, denkt man zumindest, ist zum Teil auch so. Es gibt allerdings einen entscheidenden Haken, der diesen sonst so vermeintlich sicheren MSCI World zurzeit ziemlich wackeln lässt. Und Börsenexperte Stefan Risse von der Kapitalgesellschaft Arcatis hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde.
Der MSCI World Index, auf den eben so viele ETFs begeben sind, ist mitnichten breit gestreut. Natürlich, man investiert in 1400 Aktien über viele Länder, aber bei den Ländern macht die USA allein über 70% aus. Und das bedeutet auch über 70% Dollarrisiko für Anleger, die nicht im Dollarraum leben, sondern zum Beispiel im Euroraum.
Von wegen breit gestreut, nix da. Also World, weiß ich nicht. Da soll bzw. verspricht dieser MSCI World ja eigentlich genau das, Unternehmen aus der ganzen Welt abzubilden. In der Realität, wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, sieht's eher aus wie so ein amerikanischer Hightech-Club.
Ja, so kann man das sagen. Und im Grunde erklärt das Stefan Risse auch genau so.
Die Schwäche der MSCI World ETFs lässt sich sehr einfach erklären. Das liegt einfach daran, dass die berühmten Magnificent Seven Aktien, also die amerikanischen großen Technologiewerte, seit Jahresanfang schwächeln. Diese sind hochgewichtet in diesem Index. Das hat dazu geführt, dass der Index jahrelang extrem gut lief, besser als viele aktiv gemanagte Aktienfonds. Jetzt schlägt das Pendel in die andere Richtung aus.
Anka, Magnificent Seven, ist das irgendwie sowas wie die sieben Zwerge aus Schneewittchen oder?
Ja. Ob das die sieben Zwerge sind oder die sieben Riesen, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, es sind eher gigantisch große US-Unternehmen. Magnificent Seven. Das sind die wertvollen oder die besonders wertvollen US-Firmen aus der Tech-Branche. Und dazu gehören Unternehmen wie Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla und Nvidia. Habt ihr vielleicht alle schon mal gehört. Und die Unternehmen tragen durch ihre Größe und ihre Dominanz maßgeblich dazu bei, wie sich jetzt zum Beispiel dieser MSCI World entwickelt. Wenn die Unternehmen schwächeln, dann zieht ihnen das auch runter. Läuft es bei denen aber gut, dann zieht das diesen MSCI World eben nach oben.
Jetzt sind das natürlich nur 7 von insgesamt 1400 Firmen, die da gelistet sind. Aber auch viele von den anderen Firmen kommen eben aus den USA. Und Stefan Risse hat es ja auch gesagt, mehr als 70%.
Ja, das hat er so gesagt. Und damit ihr eine bessere Vorstellung davon bekommt, wie dominant diese US-Riesen oder US-Zwerge da tatsächlich sind, könnt ihr euch so ein Investment in den MSCI World wie eine Reise in die USA vorstellen, was wir jetzt mal imaginär tun, Bo. Und dort in den USA ein Päckchen zusammenstellen, das so ein bisschen wie ein ETF ist.
Ich würde sagen, let's go.
Auf geht's. Ja, und vielleicht, Bo, hier an der Stelle die Frage, wie kommen wir eigentlich am schnellsten und am einfachsten in die USA?
Also ich jogge ja nicht so schnell, deshalb würde ich sagen, wahrscheinlich mit dem Flugzeug, oder?
Und ich habe eine Wasserphobie. Genau, wahrscheinlich mit dem Flugzeug. Genauer gesagt mit einem Flugzeug der Marke Boeing, mit der US-amerikanischen Airline Delta Airlines. Und natürlich haben wir unser Ticket in der Apple Wallet.
Ich glaube, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Zufälligerweise bekommen wir auf dem Flug eine Coke von Pepsi. Und in dem Moment, wo wir in den USA angekommen sind, steigen wir ganz zufällig in so ein Tesla-Taxi. Und
natürlich
sind dann im Supermarkt plötzlich von der Kette Walmart.
Genau, und zahlen dort natürlich mit Karte, und zwar mit Visa-Karte.
Und lass mich raten, auf einmal steht da vor uns so eine Geschenkbox von Amazon.
Genau, und lassen diese ETF-Box, gefüllt mit kunterbunten US-amerikanischen Unternehmen, per Post nach Deutschland schicken, die der Versanddienstleister FedEx bis an die Haustür bringt.
Voilà, so könnt ihr euch einen ETF wie den MSCI World vorstellen. Aber nicht nur beim MSCI World sind Unternehmen aus den USA überdurchschnittlich stark vertreten. Das ist auch bei anderen ETFs wie dem FTSE All World, die auch eigentlich die ganze Welt abbilden sollten, so. Und da sind es 60% aller Firmen, die aus den USA kommen.
Wobei da immerhin zu 10% auch Schwellenländer dabei sind. Also immerhin.
Wow.
Aber ihr merkt schon, wir kommen bei ganz vielen großen ETFs gar nicht an diesen Firmen aus den USA vorbei.
Ja, und das Konträre ist ja, das ist ja auch genau das, was ihn jahrelang so sicher und vielversprechend gemacht hat. Nämlich die US-Stärke, das ist jetzt aber der Grund fürs Scheitern.
Genau. Und damit sind wir schon mal einen ganz, ganz großen Schritt weiter, würde ich sagen. Wir haben nämlich schon mal verstanden, wie so ein ETF grundsätzlich funktioniert. Dass er die Wertentwicklung mehrerer Aktien abbildet oder Aktienindizes abbildet und dass der MSCI World ETF wahnsinnig viele Firmen aus den USA enthält und dass er wohl doch nicht so sicher und so breit gestreut ist, wie uns jahrelang erzählt wurde.
Ja, und Anka, jetzt ist ja die entscheidende Frage, was zur Hölle hat überhaupt dazu geführt, dass diese US-Firmen jahrelang ja offensichtlich so super stark performt haben und jetzt gefühlt aus Zauberhand plötzlich an Wert verlieren? Dass, wie Stefan Risse sagt, das Pendel booms plötzlich in die andere Richtung ausschlägt.
Schaut man sich mal die Entwicklung der letzten Jahre an, dann hat diese US-Firmen und damit auch die ETFs fast nichts aus der Ruhe bringen können. Höchstens vielleicht noch die Corona-Pandemie, da ging es auch bergab. Aber seit ein paar Wochen scheinen sie einen ziemlich großen Leidensdruck zu haben. Und so viel vorweg, das hat vor allem mit ihm hier zu tun.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Oh, the Donald. Ja, was soll ich sagen, ne? Goldenes Zeitalter. Respekt. Keiner wird uns mehr irgendwie hier krumm kommen können. Wir sind die Allerersten. Ja, muss ich euch alles nicht erzählen. Ist ja jetzt irgendwie auch schon seit ein paar Wochen bekannt. Donald Trump, der seit seinem Amtseintritt seit dem 20. Januar quasi täglich für Unruhe sorgt, neue Beschlüsse auf den Weg bringt, sich dann wieder irgendwie umentscheidet, sie zurückzieht. Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen crazy.
Es ist komplett wild und es ist super anstrengend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt es so ein bisschen vor wie dieser Film Täglich grüßt das Murmeltier. Ich glaube, das ist ein Film aus den 90er Jahren. Ich weiß nicht, kennst du den, Bo?
Stichwort Albtraum.
Genau. Da erlebt dieser Kerl quasi jeden Tag immer wieder und kommt nicht aus diesem Albtraum raus. Und so ein bisschen fühlt sich das auch für mich wie mit Donald Trump an. Und ich glaube, so geht es nicht nur mir, so geht es auch den Börsen und vielen Unternehmen ganz offensichtlich. Denn jeden Tag hat Trump eine neue Idee, jeden Tag verkündet er sein nächstes Vorhaben, haut eine neue Schlagzeile raus. Allein was seine Zollpolitik angeht, ein ewiges Hin und Her, womit er nicht nur die jeweiligen Länder, also in dem Fall Kanada, China, Mexiko und auch die EU verunsichert, sondern offensichtlich auch Firmen aus seinem eigenen Land regelrecht schockiert.
Ist das dieses goldene Zeitalter, von dem er gesprochen hat?
Anscheinend. Also bisher spüre ich davon noch nichts. Und ich glaube, unsere Magnificent Seven, die spüren davon auch noch nichts. Ihr erinnert euch, die 7 großen Tech-Unternehmen. Da passiert nämlich gerade genau das Gegenteil. Wenn man sich allein mal die Kursentwicklungen der Aktien anschaut, seitdem Trump im Amt ist, hat Amazon zum Beispiel 18% an Wert verloren. Tesla, pass auf, 46%, Apple 13%, also bis heute, Stand heute für euch zur Info. Wir produzieren am 20. März und es ist ein Desaster. Und so beschreibt es auch Sören Hettler, Leiter der Anlagestrategie bei der DZ Bank.
Trump sorgt für erhebliche Verunsicherungen. Es ist sowohl sein Politikstil, die geopolitischen Folgen und Spannungen, die damit einhergehen, als auch natürlich die Zollpolitik, die immer wieder für ein Hin und Her sorgt an den Aktienmärkten. Es wird angedroht, es wird zurückgezogen. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, der auch in einer sehr hohen Volatilität, also in größeren Schwankungen mündet.
Ja, denn Zölle sind Gift für die Unternehmen, auch für die Firmen aus den USA. Wir spielen das jetzt mal durch. Angenommen, die Firmen aus Mexiko, Kanada, China oder der EU wollen ihre Produkte in die USA liefern und dort verkaufen. Dann müssen sie in Zukunft höhere Zölle zahlen. Das hat allerdings einen entscheidenden Nachteil, den Trump offensichtlich nicht auf dem Schirm hat oder er versteht es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Und zwar machen diese Zölle die Produkte, die dann in den USA verkauft werden, auch deutlich teurer.
Ja, say no more. So könnte es in Zukunft auch zum Beispiel bei Stahl- und Aluminiumprodukten aus der EU sein. Da erhebt Trump seit ein paar Tagen nämlich Zölle in Höhe von 25%. 25.
Jo, 25%. Das heißt, wenn Unternehmen dann ihre Stahlprodukte in die USA exportieren, dann müssen sie mehr zahlen. Was allerdings dann auch dazu führt, dass die Produkte in den USA teurer werden. Und das könnte langfristig dazu führen, dass die Inflation in den USA auch wieder zunimmt.
Inflation, redest du da über dieses Schreckensgespenst aller Unternehmen, das, wo irgendwie direkt alle Angst und irgendwie Furcht bekommen?
Ja, absolut. Und ehrlich gesagt ist die Sorge der Unternehmen ja zum Teil auch wirklich berechtigt. Denn steigende Preise, also die Inflation, führen dazu, dass die Menschen insgesamt weniger Geld im eigenen Geldbeutel haben und weniger kaufen wollen oder kaufen können. Und das würde dann natürlich auch unsere MSCI World Unternehmen treffen. Die bekommen das auch zu spüren, wenn die Menschen ihr Geld wegen der steigenden Inflation lieber beisammen halten und weniger ausgeben möchten. Mal spielen wir das mal durch. Angenommen, die Menschen halten ihr Geld zusammen und sind happy, wenn sie überhaupt irgendwie über die Runden kommen, dann werden die wahrscheinlich jetzt gerade kein neues iPhone kaufen. Das trifft dann aber Apple oder Delta Airlines. Wenn die Menschen weniger in den Urlaub fliegen, weniger verreisen, dann wird Delta Airlines weniger Flüge verkaufen oder die Supermarktkette Walmart am Ende halt irgendwie auch weniger Süßigkeiten, was auch immer, ne?
Ich höre bei dir weniger raus.
Ja.
Und es ist ja auch einfach eine Spirale. Also klar fängst du bei den größeren Sachen wie einem iPhone an, aber am Ende des Tages müssten dann alle an allem sparen. Und das ist ja noch nicht mal alles. Hinzu kommt dann ja auch noch, dass diese Zölle bzw. die damit verbundenen steigenden Preise auch dazu führen könnten, dass die Notenbank FED, die wie die Europäische Zentralbank hier bei uns im Euroraum für die Zinspolitik zuständig ist, die Zinsen nicht weiter senken wird.
Genau. Und genau das haben wir im Grunde gestern am 19. März nochmal erlebt. Da hat die FED, genauer gesagt der Chef dieser US-Notenbank FED, sich gegen eine weitere Zinssenkung entschieden. Und vor allem wegen Trump und wegen seiner wilden Zollpolitik, die zurzeit einfach als super großes Inflationsrisiko auch in den USA angesehen wird. Denn das ist ja quasi das Grundgesetz der Notenbanken. Also wenn die Preise steigen und die Inflation hoch ist, dann können nur höhere Zinsen dafür sorgen, dass die Preise wieder langsam fallen.
Höhere Zinsen sind allerdings auch ziemlich unbeliebt bei den Unternehmen, denn die machen Investitionen für Unternehmen teurer und stellen Firmen dann natürlich auch vor finanzielle Herausforderungen.
Genau. Und dann sind wir wieder bei unseren Magnificent Seven oder bei unseren US-Unternehmen, die eben genau davor Sorge haben. Und nicht nur die Unternehmen, auch die Anleger haben davor Angst. Die haben Angst, dass die Firmen dann eben nicht mehr so stark performen wie bisher. Wegen Trump, wegen der allgemeinen Unsicherheit, die von ihm ausgeht, wegen der Zölle, dem Inflationsrisiko, den höheren Zinsen. Und da ziehen sich die Anleger oder die Menschen, die ihr Geld eben am Aktienmarkt haben oder in ETFs haben und speziell in US-lastigen ETFs haben, momentan halt eher zurück.
Okay, wow, da gibt's einfach einen Menschen, einen Donald, einen Trump, der da durchgeht und sagt, ist mir alles egal, ich mach hier mal, was ich will. Ich finde schon krass, dass es einfach eine einzelne Person sein kann, die so große Turbulenzen bei den Unternehmen und insbesondere am Aktienausmarkt einfach auslöst.
Ja, absolut. Und vor allem frage ich mich, ehrlich gesagt, wie es weitergehen soll, weil Donald Trump ist ja immerhin noch mehr als 3 Jahre im Amt. Und wird es dann weiterhin so starke Turbulenzen an den Aktienmärkten geben oder auch bei den ETFs, wenn Trump dann mal wieder seine Zollkeule auspackt oder sich irgendwas anderes Wildes überlegt?
Bei ETFs, die viele US-Unternehmen abbilden, ja, ist es schon denkbar, seien wir ehrlich, ne? Immerhin schadet Trumps Politikstil ja sogar den Firmen in seinem eigenen Land. Du hast Tesla angesprochen. Elon Musk ist ja eigentlich sein Buddy und das Unternehmen Tesla, das leidet.
Ja, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Dann sind die beiden keine Best Buddies mehr, weil 46% Kursverlust in wenigen Wochen, das ist ziemlich krass. Und dabei hat er ja genau diesen Unternehmen eigentlich ein goldenes Zeitalter versprochen. Wir haben es ja vorhin gehört. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter?
Anka, Fragen über Fragen, die uns sicher niemand besser beantworten kann als die Aktien- und Finanzprofis, die sich tagtäglich damit beschäftigen oder beschäftigen müssen.
Ja, oh Gott, die Armen. Und die wie Sören Hettler erstmal einen ganz grundsätzlichen Ratschlag haben.
Die Rückschläge, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, sind sicherlich ärgerlich.
Ja, kann man so sagen, wenn man wie Ben, dem Studenten vom Anfang unserer Folge, gerade einfach mal so 10% von seinem Vermögen verloren hat.
Ja.
Sie folgen aber auch auf eine Phase, in der es über längeren Zeitraum hinweg sehr deutlich bergauf ging. Rückschläge sind bei Aktienindizes und Aktienmärkten nicht unüblich.
Aber du hörst, scheinbar ist so eine gewisse Volatilität, wieder so ein Begriff aus der Finanzbubble, also Schwankungen, ein Auf und Ab, auch bei ETFs offensichtlich normal, gerade bei einem ETF wie dem MSCI World, der einen super starken Fokus auf US-Unternehmen hat.
Und wenn man sich mal so die Kursentwicklung des MSCI World mal langfristig anschaut, ja, dann hat er sich auch nach den großen Krisen, ich sag nur Corona-Pandemie, immer wieder berappelt. Allein in den letzten 5 Jahren, seit 2020, hat er bis heute um 86% zugelegt.
Ja, das finde ich eine ganze Menge.
Das ist ein Hausnummer.
Ja, da kann man sagen, er hat seinen Wert quasi verdoppelt. Und auch das Deutsche Aktieninstitut belegt, dass Anleger mit einem MSCI World Sparplan selbst bei ungünstigen Einstiegszeitpunkten in der Vergangenheit spätestens nach 10 Jahren wieder im Plus waren.
Also gerade bei langfristigen Investments kann man davon ausgehen, dass es bei den ETFs und auch beim MSCI World wieder bergauf gehen wird. Und Sören Hettler hat noch so einen Tipp.
Man sollte sich aber gerade in dem Zusammenhang auch nicht von jeder vorübergehend schlechten Entwicklung aus der Ruhe bringen lassen, auch nicht jeder Emotion folgen und vielleicht auch nicht auf jeden Bericht, der in den Medien kursiert, zu großen Wert legen, sondern eher auf die lange Frist schauen und entsprechend auch sehen, dass die Rendite auf lange Frist höher ist als bei anderen.
Also Ruhe bewahren, das klingt immer so leicht. Aber Emotionen und Börse, das ist echt ein ziemlich komplexes und verhextes Zusammenspiel. Auf der einen Seite leben die Börsen und die steigenden Kurse von Emotionen, von Erwartungen und Hoffnungen. Und auf der anderen Seite können zu große Emotionen auch wieder alles kaputt machen. Und vielleicht kurzer Hinweis an der Stelle. Wir haben genau zu diesem Thema, zu diesen Emotionen an der Börse, schon mal eine ganze Folge gemacht. Da ging es damals um ein Diabetesprodukt, das regelrechte Turbulenzen ausgelöst hat. Hört gerne mal rein, wir packen es euch auf jeden Fall in die Shownotes.
Man kann es aber auch einfach mal so pragmatisch sehen, wie Ben, der trotz der Kursverluste an seinen ETFs festhalten will und das wie folgt begründet.
Für mich ist das Geld aber nicht wirklich verloren, sondern dass die Anteile sind nur günstiger bewertet. Das Geld verliert man ja nur, wenn man seine Anteile auch verkauft.
Ja, ich glaube, damit kann er ein bisschen besser schlafen, ne, nachts.
Da hat er auf jeden Fall einen Punkt.
Und auch wenn wir hier jetzt den MSCI World in den Fokus gestellt haben, es gibt natürlich noch eine Menge anderer ETFs. Wie am Anfang schon gesagt, in der Summe mehr als 10.000.
Ja, und da sind sicher welche dabei, die weniger Fokus auf die USA haben und dementsprechend im Moment eher stabiler sind, möglicherweise aber in Zukunft dann aus anderen Gründen genauso wackeln könnten wie der MSCI World aktuell. Und außerdem, und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, könnte sich ja auch die Zusammensetzung der Unternehmen beim MSCI World ändern.
Man kann aber auch aktiv sagen, man möchte gar nichts mit den USA zu tun haben und nimmt sich einen ETF, der sich nur mit dem DAX beschäftigt oder genau, mit anderen Dingen, mit anderen Ländern. Da muss sich jeder selber orientieren und informieren.
Absolut. Ihr merkt schon, richtig sicher ist an der Börse offensichtlich gar nichts. Nicht mal ein ETF, der jahrelang als sicherste Anlageform überhaupt beworben wurde.
Denn offensichtlich reichen einzelne Ereignisse oder einzelne mächtige Personen wie Donald Trump, dass tatsächlich Turbulenzen an den Aktienmärkten und auch bei den großen ETFs wie dem MSCI World ausgelöst werden.
Ja, denn das, was diesen MSCI World jahrelang so robust und sicher gemacht hat, bringt ihn jetzt fast zu Fall.
Es ist der viel zu krasse Fokus auf die USA und nur auf die USA gefühlt und die Unternehmen dort.
Total. Da heißt der ETF MSCI World, sollte also eigentlich die gesamte Welt abbilden und bildet letztendlich gerade mal Unternehmen aus 23 Ländern ab, also gerade mal einen Bruchteil der Welt.
Vielleicht wäre irgendwie MSCI US plus World auch der bessere Begriff, ich weiß es nicht. Und trotzdem spricht bei solchen Investments meistens die Rendite oder die Kursentwicklung der letzten Jahre für sich. Wenn es jahrzehntelang trotz aller möglichen Krisen grundsätzlich bergauf ging, dann kann man auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich so weitergeht.
Wahrscheinlich schon. Und wichtig ist an der Stelle aber, informiert euch, bildet euch eine eigene Meinung. Das ist beim Investieren sowieso das A und O. Und ihr müsst auch gar keine Kohle investieren. Das ist natürlich alles euch selbst überlassen.
Ja, wir hoffen, wir konnten euch hier heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Ja, genau. Und hier an der Stelle noch was anderes Wichtiges. Wir hatten Anfang des Jahres so einen kleinen Indikator-Competition, kann man ja sagen. Also jeder von uns vier Hosts sollte eine Zahl vorstellen, die unsere wirtschaftliche Lage momentan ganz gut beschreibt und darstellt. Und ja, es gibt einen Gewinner. Der sitzt mir quasi hier gegenüber und das ist Bo.
Yay.
Applaus.
Glückwunsch. Dankeschön.
Ja. Aber ehrlich gesagt, auch verdient. Wirklich.
Ich freue mich total, mit euch den Containerindex so ein bisschen näher zu betrachten. Ich halte das immer noch für hochspannend, hätte mich auch über jeden der anderen Indikatoren und Zahlen gefreut. Aber hiermit können wir euch schon mal versprechen, eine der nächsten Folgen, das wird der Containerindex sein. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, irgendwas, was ihr schon mal über Container gehört habt, was ihr unbedingt mit uns teilen wollt, raus damit, her damit.
Ja. Yeah. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wir möchten euch gerne noch einen anderen Podcast vorstellen und zwar Ein Zimmer für alles. Den wollen wir euch wirklich ans Herz legen. In dem Podcast treffen in jeder Folge zwei Frauen aus verschiedenen Generationen aufeinander und sprechen über ein Thema. Und in der aktuellen Folge geht's um finanzielle Unabhängigkeit, also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Renate Maltry ist 71, Anwältin für Familien- und Erbrecht und langjährige Vorsitzende des Deutschen Juristinnenbundes. Und sie spricht mit Michaela, 45, darüber, wie Frauen über Generationen hinweg ihre finanzielle Unabhängigkeit erkämpft haben und was eigenes Geld mit Freiheit zu tun hat. Ein Zimmer für uns allein findet ihr in der ARD Audiothek und ich glaube, es lohnt sich reinzuhören.
Total. Kommende Woche, da gibt es übrigens eine Folge unserer KollegInnen vom Hörsaal auf diesem Kanal. Und dann bekommt ihr wieder wie gewohnt alle zwei Wochen eure Folgen von What the Wirtschaft. Es sei denn, es passiert vorher irgendwas anderes und wir berichten euch natürlich dann aus der crazy Wirtschaftswelt.
Ja, so wie wir es diesmal getan haben. Hosts dieser Folge sind Ann-Kathrin Beck und Bo Hyun Kim.
Produktion von Uwe Bräunig.
Faktencheck von Lino Krukenberg und Laura Mattausch.
Redaktion Anne Göbel.
Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. War toll, hat Spaß gemacht. Und bis bald.
Tschüss. Wenn ihr Anmerkungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine Mail an whatthewirtschaft@deutschlandfunk.de und unsere Folgen, die könnt ihr natürlich in der Deutschlandfunk-App hören.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.